Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo, ich bin's wieder, Katrin Ohlendorf. Willkommen. Ja, wir haben uns in einer der letzten Episoden ja mit den Folgen des Klimawandels für Sicherheit und Frieden befasst. Den Vortrag verlinke ich euch auch nochmal. Jetzt schauen wir umgekehrt auf den Zusammenhang, nämlich auf die Folgen und die Bedeutung von Frieden fürs Klima. Ja, naturgemäß ist das erstmal schwere Kost, das gebe ich zu. Denn wir müssen dafür erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und zwar gleich in zwei Feldern, die derzeit ja nicht gerade rosig sind, um es mal beschönigend auszudrücken. Klima und Kriege. Aber Jürgen Schäffran, Physiker und Professor für Klimawandel und Sicherheit und unser heutiger Redner, der bietet uns dann aber auch eine mögliche Lösung an, die er sieht.
Wir haben heute ein Maximum der Gewaltkonflikte weltweit nach 1990. Man muss deutlich zeigen, dass Klimaziel und Rüstungsziel nicht vereinbar sind und dass Frieden und Abrüstung nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz brauchen. Konfliktrisiken und Klimarisiken, die wechselwirken miteinander. Und komplexe Krisendynamiken können sich aufschaukeln, Kettenreaktionen auslösen und Kipppunkte überschreiten. Aber dass die positiven Effekte sich gegenseitig verstärken können, das ist bisher noch total unterbelichtet. Die Bevölkerung hat doppelten Einfluss, doppelte Macht über die Wahl, politischen Einfluss. Das zweite ist über den Konsum, das dritte die Produktion, wo wir auch alle teilnehmen. Nur haben wir das vielleicht alle noch nicht erkannt, was unsere Macht als Bevölkerung eigentlich ist.
Positive Effekte verstärken sich auch. Ja, das nehme ich jetzt gleich schon mal als optimistische Botschaft mit in diesen ernsten Vortrag. Und auch, dass wir nicht ganz hilflos sind als NormalbürgerInnen, wenn Jürgen Schäffran recht hat. Jürgen Schäffran befasst sich, das muss man schon mal dazu sagen, schon sehr lange mit dem Thema Umwelt und Konflikte. Schon seit seinem Physikstudium in den 1980er Jahren. Und da war das alles noch ein ziemliches Nischenthema. Bis heute geht er Fragen zu diesem Thema interdisziplinär nach. Und sein Weg führte ihn dabei von der Uni Marburg über die TU Darmstadt, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Pariser Sorbonne und die University of Illinois, um nur einige Stationen zu nennen, bis hin zu seiner heutigen Professur für integrative Geografie an der Uni Hamburg, wo er auch Leiter der Forschungsgruppe Klimawandel und Sicherheit ist. Wie immer verlinke ich euch auch seine Biografie, wenn ihr noch mehr zu seinem Background wissen wollt. Ja, und er sagt, die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Konflikten, die werden in der Forschung und der Politik mehr und mehr berücksichtigt. Und das ist auch gut so. Aber die Zusammenhänge von Frieden und Klima andersrum, die sind noch zu wenig erforscht, findet er. Ja, und diese Lücke will er schließen. Er spricht gleich über nachhaltigen Frieden und Klimagerechtigkeit und wie die seines Erachtens zusammenhängen. Und er argumentiert dabei, dass zivile Konfliktbearbeitung dazu beitragen kann, das Klima zu schützen. Wir müssen das alles zusammendenken, damit sich wirklich etwas ändern kann, sagt er. Ja, und wie? Das hören wir gleich. Frieden verbessert das Klima, heißt sein Vortrag, Untertitel Zivile Konfliktbearbeitung als Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation. Gehalten hat er diesen Vortrag beim Jahrestreffen der internationalen ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkrieges /Ärztinnen in sozialer Verantwortung, kurz IPPNW. Am 10. Juni 2023 war das. Und hier nochmal für euch.
Vielen Dank für die Einladung und auch die Einführung. Ich beschäftige mich heute mit dem Zusammenhang Klimawandel und Umweltzerstörung zwischen Krieg und Frieden. Ein Thema, mit dem ich mich jetzt über 30 Jahre lang beschäftigt habe. Das war damals noch ein Randthema und ist jetzt in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt, nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg. Was haben diese Dinge miteinander zu tun? Sie finden einiges, das, was ich vorstelle, in zwei Publikationen. Das eine ist ein Artikel, heißt Klimaschutz für den Frieden. Also wie Klimawandel für den Frieden dienlich und nützlich ist. Der Ukraine-Krieg und die planetaren Grenzen erschienen in den Blättern für deutsche internationale Politik. Und das zweite ist ein Artikel, der beschäftigt sich mit der Gegenrichtung, wie Frieden für das Klima und den Klimaschutz wichtig ist. Also die Wechselwirkung zwischen beiden mit Daniela Pastors und anderen Kollegen, die eben die Frage der Konfliktbearbeitung als Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation behandeln. Zunächst mal ist ja sehr viel in den letzten über 10 Jahren erschienen zu dem Problem Nexus. Also Nexus heißt ein komplexer Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung, Klimawandel auf der einen Seite und Konflikt, Krieg und Unsicherheit. Es gibt ja schon lange auch die These, dass der Klimawandel ein Multiplikator für Probleme ist, also zum Beispiel für Konflikte, für Migrations- und Fluchtbewegungen und auch für Krankheiten und andere Dinge, die dadurch verstärkt werden. Und wenn das zu viel wird, dann können eben bestimmte Kipppunkte eintreten, sowohl im natürlichen System wie auch im gesellschaftlichen System. Es können dann auch Kaskadenereignisse eintreten, also eine Art Kettenreaktion im System durch diese Verstärkerwirkung, dass man in Teufelskreise hinausläuft, Teufelskreise der Gewalt, besonders in fragilen Gesellschaften, die dann zu multiplen Krisen führen. Wir alle wissen, multiple Krisen ist der Begriff unserer Zeit geworden. Es gibt aber auch sowas wie einen Lösungsnexus, Problem-Lösungsnexus, also dass die positiven Effekte sich gegenseitig verstärken können. Das ist bisher noch total unterbelichtet in der Diskussion, weil man ja wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die ganzen Probleme schaut und sich viel zu wenig mit den Lösungen beschäftigt und dass sie sich ja auch gegenseitig verstärken können, insbesondere wie Nachhaltigkeit und Friedenssicherung positiv mit Klimagerechtigkeit sich verbinden lassen. Ich denke mal, wir müssen Klimaschutz, Klimaanpassung und Konfliktbearbeitung zusammen sehen, so ähnlich wie Frieden, Nachhaltigkeit und Entwicklung zusammen gedacht werden müssen. Teil der sozial-ökologischen Transformation ist es ja eben, von diesem negativen Problemgeflecht wegzukommen zu einem positiven Lösungsgeflecht und dabei die Synergien der verschiedenen Politikfelder zu thematisieren, die ja bisher alle noch nebeneinander stehen. Ja? Friedenspolitik steht neben Umweltpolitik und da gibt es sehr wenig Beziehungen, genauso wie Energiepolitik, Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik. Jeder hat sein Ressort, macht sein Thema. Und es gibt sehr wenig integrative Lösungen und Ansätze. Und insbesondere spielt auch bisher die zivile Konfliktbearbeitung im Umweltbereich kaum eine Rolle, sodass immer mehr Konfliktfelder im Umweltbereich hochkochen. Wir sehen das jetzt aktuell. Gerade haben wir eine Art Maximierung der Konflikte im Umweltbereich, in der aktuellen Politik. Ich denke mal, dass es da sehr wichtig ist, die gegenseitigen Synergieeffekte zwischen den Feldern zu nutzen, insbesondere zwischen Frieden und Nachhaltigkeit im Begriff des nachhaltigen Friedens und in dem Peacebuilding, also des Friedensaufbaus durch ökologische Aktivitäten. Durch Kooperation, Partizipation, den Aufbau von Kapazitäten und die soziale Vernetzung. Und schließlich ist da auch wichtig, dass die verschiedenen Bewegungen zusammenarbeiten, was ja bisher auch nicht so stark der Fall ist. Zum Beispiel zwischen Frieden und Klimabewegung gab es bisher noch recht wenig Verbindungen. Und Organisationen wie die IPPNW sind eigentlich optimal geeignet, solche Verbindungen herzustellen. Gut, möchte noch mal zunächst was zu der Ausgangslage sagen. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren ja die Hoffnungen groß, dass wir jetzt die gemeinsamen Weltprobleme angehen können mit der sogenannten Friedensdividende. Aber die hat wirklich nur, wenn überhaupt, dann nur ein paar Jahre gereicht. In den 90er Jahren war sie praktisch schon verbraucht, was auch durch die vielen Kriege, den Golfkrieg etwa, den Jugoslawienkrieg, Afghanistankrieg und so weiter in Gang gekommen ist und verschiedene andere negative Effekte, die immer mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen auf sich gezogen haben. Es gab dann noch große enttäuschte Hoffnungen in die Rüstungskonversion, die wirklich nur sehr marginal stattgefunden hat. Es gab weiter hohe Militärausgaben, die sind zwar etwas runtergegangen, aber dann wieder haben sich bis heute verdoppelt gegenüber den 90er Jahren. Und die vielen Gewaltkonflikte sind ja auch mit verschiedenen Umweltbelastungen verbunden. Die Probleme verschärfen sich gegenseitig. Der Rio-Prozess, der 1992 in Gang gekommen ist, Umwelt und Entwicklung, der hatte ja eben das Thema Friedensthema ausgeblendet. Das Friedensthema kam überhaupt nicht vor. Obwohl die Vereinten Nationen damals einen Bericht in Gang gesetzt haben, wo es darum geht, die Rüstungsressourcen in den Umweltschutz zu stecken. Ich war damals 1991, 92 an der Abfassung des Berichts beteiligt. Der sollte für Rio vorgestellt werden. Aber es gab einige, die dagegen waren, den Rio-Prozess mit dem Friedensthema zu belasten oder vielleicht zu überfrachten. Aber im Nachhinein, denke ich mal, ist es vielleicht doch ein Fehler gewesen, die Friedensfrage ganz auszublenden, weil sich Nachhaltigkeit ohne Frieden nur sehr schwer erreichen lässt. Wir haben dann die ganze Kette auch der Ressourcenkonflikte gesehen, die seit den 90er Jahren in Gang gekommen sind, also Wasser, Nahrungsmittel, Biodiversität, Landnutzung und so weiter. Und die Kriege haben auch immer wieder weiter zugenommen. Wir haben heute ein Maximum der Gewaltkonflikte weltweit. Nach 1990, das war das frühere Maximum, jetzt haben wir mehr als 1989, 90. Über 55 Gewaltkonflikte. Hinzu kamen dann noch Genozide wie in Ruanda oder Fluchtbewegungen, sodass sich das alles immer mehr zu einem Krisenkomplex verdichtet hat. Wir sehen hier ein paar Bilder von Umweltkrisen. Das sind zum einen lokale Umweltkrisen wie die Umweltverschmutzung mit Schwefel etwa, aber auch die globalen Probleme durch Klimawandel und Emissionen und die Vermüllung durch Plastikmüll etwa in den Ozeanen oder das Fischsterben, das Sterben von Vögeln, Bienen und dergleichen. Man spricht hier auch von den planetaren Belastungsgrenzen im Anthropozän, also in dem menschgemachten Erdzeitalter. Die will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass einige schon überschritten sind, wie zum Beispiel beim Klima und bei der Biosphäre und auch bei der Partikelverschmutzung und Einbringung neuer Substanzen. Hinzu kommen dann noch die ganzen Ressourcenprobleme wie Wasser- und Landnutzung. Das war ja die Diskussion seit etwa 2009 mit den planetaren Grenzen. Das geht ja zurück auf den Bericht des Club of Rome von 1972, die Grenzen des Wachstums. Der Bericht ist ja auch immer wieder aktualisiert worden. Die letzte Fassung kam im letzten Jahr. Davor war der Bericht Wir sind dran von Ernst Ulrich von Weizsäcker und anderen. Ein neuer Artikel ist vor ein paar Tagen erst erschienen oder letzte Woche, dass 7 von 8 Grenzen des Erdsystems inzwischen überschritten sind. Also die Situation hat sich noch weiter verschärft. Und man sieht hier die Regionen, die besonders betroffen sind, die eben auch im globalen Norden und im globalen Süden gleichermaßen stattfinden. Man sieht das in Europa, in Osteuropa zum Beispiel oder im Nahen Osten ist besonders stark ausgeprägt. Bei der Klimafrage sind die Klimarisiken erstmal ungleich verteilt. Es gibt vieles, was mit Wasser zu tun hat, ja, zu viel Wasser, zum Beispiel starke Stürme und Flutereignisse. Sowohl in Mitteleuropa gibt es das ja, wie auch in Südasien, Ostasien und Mittelamerika. Es gibt aber auch zu wenig Wasser, Trockenheit, Dürre. Und manchmal wechselt sich das jahreszeitlich ab. Gerade in Europa erleben wir immer den Wechsel, manchmal zu viel Wasser wie 2021 bei der A-Flut und dann wieder eine Trockenphase, wie vielleicht in diesem Jahr oder um 2018. Hinzu kommen ja dann die ganzen Großereignisse und Großverstärkereffekte, die sogenannten Kipppunkte im System, die zum Beispiel mit dem Absterben des Regenwaldes zu tun haben oder mit der Freisetzung von Methan in den Böden in Sibirien oder auch in Kanada, die Waldbrände und so viele Effekte verstärken sich in dem System bis hin zum Abschmelzen von den Polkappen und den Anstieg des Meeresspiegels. Damit verbunden sind verschiedenste Formen von Klimakonflikten und der ursprünglichste war vielleicht der um die Frage, ob es überhaupt Klimawandel gibt. Der spielte am Anfang sehr stark eine Rolle und dann wieder seit 2009, weil es Zweifler gibt am Klimawandel. Gerade bei Rechtspopulisten ist das sehr stark ausgeprägt. Dann gibt es die ganzen Konflikte, die durch den Klimawandel selbst ausgelöst werden, durch die Risiken des Klimawandels, die etwa mit Ressourcen oder Naturkatastrophen zu tun haben und Wetterextremen. Dann gibt es aber auch Konflikte, wie man den Klimawandel vermeiden kann. Und die spielen nun zunehmend eine Rolle. Zum Beispiel die Energiewende ist auch ein konfliktives Thema geworden, weil auch die erneuerbaren Energien nicht konfliktfrei sind. Wir wissen, dass es zum Beispiel auch Proteste gegen Windkraftanlagen gibt, gegen Bioenergie, gegen Staudämme und teilweise so auch gegen Solarenergie, gerade auch, weil diese bestimmte Rohstoffe aus dem globalen Süden brauchen. Dann gibt es die Konflikte um die Anpassung an den Klimawandel, wenn man ihn schon nicht vermeiden kann. Also zum Beispiel, wer zahlt eigentlich für die Anpassungsmaßnahmen und die Schäden des Klimawandels? Das nennt man Loss and Damage im internationalen System. Da gibt es aber auch die ganzen Ungerechtigkeiten, dass die, die am meisten emittieren, am wenigsten betroffen sind bislang und die am wenigsten emittieren, am meisten betroffen sind die ärmeren Schichten, sowohl im Norden wie im Süden. Es gibt dann auch zunehmend die Möglichkeit von Konflikten über die sogenannte Klimaintervention. Das nennt man Geoengineering. Also das ist der Versuch, trotz Klimawandel ja zum Beispiel den Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre zu holen oder das Sonnenlicht abzublocken mit bestimmten technischen Maßnahmen, weil das ein großer Eingriff ins Erdsystem ist, auch mit Konflikten verbunden. Und schließlich die Umwelt- und Klimaschäden durch Militär, Umwelt und Krieg selbst. Wenn es zu mehr Konflikten kommt, auch durch den Klimawandel, ja, dann diese Kriege und Konflikte belasten die Umwelt zusätzlich und setzen CO2-Emissionen frei. Ein Verstärkereffekt. Okay, die Frage ist natürlich jetzt, wenn der Klimawandel zunimmt, kommt es tatsächlich immer mehr zu diesem roten Krisenpfad, den man hier sieht, mit Sicherheitsrisiken, Gewalt, Vertreibung? Oder kommt es zur Problemlösung, was man hier diesen grünen Problemlösungspfad sieht? Das ist ein Wettstreit hin zu, ja, diese grüne Pfad hin zu Risikovermeidung, Anpassung, Transformation, Konfliktlösung und Friedenssicherung. Und das ist ein Wettstreit der beiden Pfade. Ist nicht gesagt im Moment, wer die Oberhand behält von diesen beiden Pfaden, der Krisenpfad oder der Problemlösungspfad. Beides passiert ja gleichzeitig. Wenn man sich mal die Klimakonflikte nochmal anschaut, da gibt es ja eine Untersuchung einer Expertengruppe von, die deren im Nature ihre Untersuchungsergebnisse vorgestellt hat, 2019, Klimawandel als Risikofaktor für bewaffnete Konflikte. Da sieht man auf der einen Seite die Konfliktrisiken, auf der anderen Seite die Klimarisiken. Und die wechselwirken miteinander, meistens in einer negativen Weise, könnten aber auch positiv sein, weil je mehr Probleme auftreten, desto mehr Problemlösungsbereitschaft gibt es bei Teilen der Bevölkerung und der Politik. Die können sich aufschaukeln oder auch abschwächen, das ist je nachdem, welche Politik ergriffen wird. Und das ist zum einen Regierungspolitik und das ist zum anderen das Handeln der Gesellschaft. Und beide wirken auf dieses Verhältnis zwischen Klimarisiken und Konfliktrisiken ein. Jetzt möchte ich ein bisschen was sagen zu der bislang vernachlässigten Debatte, dass Krieg auch Umweltzerstörung auslöst. Die Debatte gibt es eigentlich erst seit 3-4 Jahren vielleicht, die zunehmend Bedeutung gewonnen hat, dass Umwelt in der Geschichte immer wieder für kriegerische Zwecke eingesetzt wurde, also eine Art Politik der verbrannten Erde im Krieg betrieben wurde, die Gegenseite zu schwächen und ihre militärischen Handlungsmöglichkeiten einzuschränken, indem man ihnen zum Beispiel die Ressourcen zerstört. Das Wasser zum Beispiel. Und es gab ja auch katastrophale Ereignisse wie die Zerstörung von Dämmen und ganze Landstriche zu überfluten, wie im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg oder im Zweiten Weltkrieg, die Staudämme von Eder und Sorpe, die dann von den Alliierten bombardiert wurden. Da kamen Tausende von Menschen um. Da gab es den Gaskrieg des Ersten Weltkriegs, der 100.000 Menschen getötet hat und große Landstriche vergiftet hat. Es gab gewaltige Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg mit Flächenbombardements und den ganzen Hinterlassenschaften. Und es gab die ganze Aufrüstung im Kalten Krieg, die ganze nukleare Aufrüstung, die viele, viele Probleme und Risiken hinterlassen hat. Und nach dem Kalten Krieg war es nicht zu Ende. Es gab ja dann die Kriege wie Vietnam, also während des Kalten Kriegs schon, aber danach auch weiter Irak und Afghanistan, Jugoslawien, die auch große Umweltzerstörung mit sich brachten. Ich muss hier nicht weiter ausführen, warum der Atomkrieg besonders umweltbelastend ist. Das ist hier die schlimmste Form der Kriegsführung, auch aus der Perspektive der Umwelt, allein aufgrund der multiplen Schadenswirkung von Atomwaffen. Die Strahlungswirkung, die Druckwelle und die Hitze hinterlassen also eine verbrannte Erde, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und zerstören noch die Infrastruktur, was für die Perspektive des Gesundheitssystems, das Gesundheitssystem selbst wird ja auch zerstört. Ja, wie zum Beispiel Hospitäler und Ärztinnen und Ärzte, die auch dabei ihr Leben verlieren, zu großen Teilen, wie in Hiroshima, das waren über 80%. Die können ja dann auch nicht mehr helfen nach dem Atomkrieg. Und die schlimmste Form ist sicherlich der nukleare Winter, wenn mehrere Atombomben zum Einsatz kommen und das in die Stratosphäre gelangt und damit das Sonnenlicht abblockt und zu einer deutlichen Abkühlung für mehrere Jahre führen kann. Sie sehen den langfristigen Trend der globalen Erwärmung, ja, von 1880 bis 2000. Aber so ein nuklearer Winter, der führt in Jahresfrist oder Monatsfrist sogar zu einer Abkühlung von 1 bis 8 Grad, je nachdem, wie viele Atombomben zum Einsatz kommen. Und das finden Sie auch in verschiedenen Studien, wie zum Beispiel die Studie Climate Nuclear Nexus über den Zusammenhang von Klimawandel und Atomkrieg und über die nukleare Hungersnot, wo auch Hunderte von Millionen bis Milliarden Menschen sterben können. Dann sind zu berücksichtigen die Klimafolgen des Militärs, die auch erst seit kurzem richtig untersucht worden ist. Ja, bekannt ist, dass das Militär sehr ölabhängig ist und viel auch zur Verteidigung von Öl, Kohle und Gas immer verwendet hat. In den beiden Weltkriegen und im Kalten Krieg wurde viel darum gekämpft. Aber das Militär selbst setzt auch Emissionen frei. Das US-Militär selbst allein schon so viel wie ein Land wie Schweden im Jahr und die anderen Militärs der anderen Länder natürlich auch. Und ja, hinzu kommt, dass die Rüstungsausgaben selbst auch Emissionen in Anspruch nehmen und es eine Art Konkurrenz gibt zwischen dem 1,5 bis 2 Grad Ziel der Klimapolitik und dem 2% Ziel, das die NATO hat für die Rüstungsausgaben. Der Ukraine-Krieg selbst kostet Billionen und die Beseitigung der Schäden wird Hunderte von Milliarden in Anspruch nehmen und natürlich dann auch langfristig Umweltschäden haben. Neben der Sache, dass man natürlich in so einem Krieg schwer auch Klimapolitik betreiben kann, das ist eine Art Konkurrenz zwischen dem Krieg und dem Klimaschutz. Immer mehr Ressourcen gehen halt sehr wenig im Vergleich dazu geht in den Klimaschutz im Verhältnis zu den Rüstungsausgaben, die ja jetzt 2,2 Billionen US-Dollar überschritten haben im letzten Jahr. Ja, also kritisch muss man diesen Teufelskreis sehen aus Wachstum, Macht und Gewalt, der sich aufgebaut hat. Es geht darum, die Konflikte halt zu vermeiden, ohne eine versicherheitliche und Militarisierung der Klimapolitik in Gang zu setzen. Man muss deutlich zeigen, dass Klimaziel und Rüstungsziel nicht vereinbar sind und dass Frieden und Abrüstung nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz brauchen, um diese positive Verbindung herzustellen. Dabei spielt eben die friedliche Konfliktbearbeitung eine ganz erhebliche Rolle. Nur ein kleiner Blick nochmal auf den Ukraine-Krieg selbst. Sie sehen ja, dass hier das große Teil des Landes in der Ukraine betroffen ist, aber eben auch Infrastrukturen, die darüber hinausgehen, wie zum Beispiel die Zerstörung der Gaspipelines in der Ostsee, die auch sehr klimaschädlich war. Also dabei sind ja auch erhebliche Emissionen freigesetzt worden durch das Gas, das dann in die Atmosphäre gelangt ist. Und dann noch die ganzen Nuklearrisiken mit den Atomreaktoren ist ebenfalls auch ein Umweltproblem. Also die Umweltschäden in der Ukraine sind zunehmend in den Medien, wie Sie hier sehen. Also es gibt immer mehr Schlagzeilen, die sich damit beschäftigen, was alles in der Ukraine an furchtbaren Umweltschäden auftritt, von den chemischen und radioaktiven Schäden bis hin zu den Klimaschäden und auch jetzt die Möglichkeit, eben großflächige Kontaminationen zu erreichen oder Überflutungsereignisse. Es sind etwa 20% der Naturschutzgebiete dort betroffen. Auch die erneuerbare Energieversorgung der Ukraine wird beeinträchtigt. Die Böden, Gewässer und Trinkwasser sind erheblich belastet. Das EcoAction, die Organisation, hat etwa 900 Fälle schwerer Umweltschäden dort schon festgestellt. Besonders die Wasserversorgung ist betroffen. Staudämme sind geflutet worden. Und das Bild oben links, könnten Sie meinen, das wäre jetzt aktuell, aber das ist tatsächlich von 1941, als die sowjetische Armee versucht hat, den Vormarsch der deutschen Armee durch Sprengung dieses Damms zu stoppen. Die Ukraine hat was Ähnliches gemacht. In den ersten Kriegswochen hat sie auch versucht, den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen durch eine Sprengung eines Staudamms am Irpin-Fluss, was aus der Sicht der Ukraine sogar erfolgreich gewesen sein soll, weil dann die Panzer im Schlamm stecken geblieben sind. Und es gibt auch noch viele andere Dinge, die die Wasserversorgung beeinträchtigt haben. Es wurde schon vorher der Begriff des Ökozids verwendet im Ukraine-Krieg, in der Regel von der ukrainischen Regierung. Die sagt, die russische Seite macht einen Ökozid gegen die Ukraine. Aber diese Ökozid-Diskussion ist schon älter. Die geht auf 1972 zurück. Ökozid heißt schweres Umweltverbrechen, das ein Verbrechen gegen den Frieden darstellt. So ist es definiert, so ähnlich wie Genozid ist der Ökozid die schwere Umweltverletzung. Das geht auf den Vietnamkrieg zurück, weil die USA da großflächig Wälder entlaubt haben und das Ökosystem massiv beeinträchtigt haben. Deswegen gab es eine Konferenz 1972, um Ökozide zu verbieten. Jetzt sind wir bei dem Ansatz, mit rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen. Es gab sogar ein Abkommen, das von Richard Falk vorgelegt wurde, der Entwurf einer Ökozidkonvention 1973. Und seitdem Internationalen Strafgerichtshof gibt es eine Diskussion, Ökozide zum 5. Verbrechen gegen den Frieden zu erklären, was bisher nicht gelungen ist. Also das ist ein Versuch, sich dagegen zu wehren, gegen diese massive Zerstörung. Auch in Deutschland gibt es die Organisation Stop Ecocide, die ein Gesetz vorschlägt, Ökozide zu verbieten. Es gibt tatsächlich auch im Westen einige in der Politik, die so einen solchen Ansatz unterstützen, Umweltzerstörung strafbar zu machen, als Verbrechen anzusehen. Das reiht sich ein in die konstruktiven Ansätze, auch den Klimawandel stärker rechtlich zu bestrafen und zu regulieren. Die Umweltorganisation Urgenda hat zum Beispiel den niederländischen Staat verklagt, weil der Staat seine Emissionsziele nicht einhält und war damit erfolgreich. Es ist also möglich, Staaten zu verklagen, aber auch Unternehmen und Privatakteure zu verklagen. Also das Beispiel dieses peruanischen Bauers haben Sie vielleicht schon gehört, der RWE verklagt, weil er das Klima belastet und damit über die globalen Wirkungsketten eben auch den Bauer in Peru schädigt. Das Verfahren läuft meiner Kenntnis nach noch. Es gibt auch zum Beispiel Greenpeace gegen Österreich und viele andere solche rechtliche Schritte. Das wird unterstützt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das sagt, die Bundesregierung hält ihre Klimaziele nicht ein. Und das steht im Widerspruch zum Grundgesetz. Also die rechtliche Schiene, da gibt es noch viel mehr Potenzial, was national und international getan werden kann und ermöglicht eine Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Organisationen im internationalen Kontext. Auf der rechtlichen Seite ein Erfolg ist ja das Pariser Klimaabkommen von 2015, das ja verbindlich vorsieht, das Ziel 1,5 bis 2 Grad Temperaturbegrenzung. Da hat sich die Staatenwelt tatsächlich mal durchgerungen, das durchzusetzen, aber es ist noch nicht voll implementiert. Es gibt immer noch Schwächen, gerade weil die Emissionsziele nicht festgelegt sind. Die sind national geregelt. Es gibt dann weitere rechtliche Initiativen, wie zum Atomwaffen abzuschaffen. Ja. Sie alle kennen ja die Initiativen mit dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen und die Atomwaffen insgesamt zu verbieten. Dabei erleben wir zunehmende Zusammenarbeit auch von Nichtregierungsorganisationen und Staaten des globalen Südens. Ich glaube, dass das die Koalitionen der Zukunft sind. Es gibt auch weitere Vorschläge vertraglicher Art, zum Beispiel einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energieträger in Gang zu setzen, also fossile Energieträger zu verbieten. Da können sich dann auch Staaten anschließen. Oder einen Kohleverbotsvertrag bis 2030. Also das sind so in der Wissenschaft einige Vorschläge, die da unterwegs sind. Und da gibt es natürlich die vielen sozialen Netze und Aktivitäten der Zivilgesellschaft weltweit, ja, die sich sowohl für Frieden wie auch für Klimaschutz einsetzen, wie Fridays for Future oder die letzte Generation, unterstützt auch von wissenschaftlichen Einrichtungen und etwa Scientists for Future, um hier wissenschaftliche Begleitung zu geben. Ja, also Sie können vieles davon auch nachlesen in der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, die ich mit herausgebe. Und die letzten Hefte zum Beispiel haben sich insbesondere auch mit der Frage der Eskalation und der Deeskalation in Gewaltkonflikten beschäftigt. Wie geht man alternativ mit Bedrohungen um? Und wie kann man von dem derzeit noch andauernden Krieg kommen zu einem nachhaltigen Frieden? Dazu gab es ein Dossier, das sich mit der Zukunft der Friedensforschung beschäftigt. Im letzten Heft war das Thema Klimakrise sogar explizit auf der Titelseite. Und da geht es dann auch um die innergesellschaftlichen Debatten und Auseinandersetzungen um und durch und mit den Protestbewegungen für Klimaschutz und die Widersprüche, die Frage der Gewalt. Wer wendet hier eigentlich Gewalt an? Ist es die Bewegung oder ist es der Staat durch die Polizei? Oder sind es die Kohle- und Ölkonzerne, die hier mehr Gewalt, strukturelle Gewalt ausüben? Also diese Frage muss man unterscheiden. Was ist eigentlich gewalttätiger? Das System oder der Protest dagegen? Ja, ein weiterer Hinweis auf eine Publikation, die ich in der Zeitschrift Die Friedenswarte vor dem Krieg geschrieben hatte. Die Friedenswarte ist die älteste friedenswissenschaftliche Zeitschrift in deutscher Sprache. Die wurde 1899 gegründet. Ja, da haben auch Personen wie Bertha von Suttner etwa drin geschrieben. Und da gab es mal eine Reihe von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die hieß Mythen der etablierten Sicherheitspolitik. Da wurde vor dem Krieg geschaut, welche Mythen gibt es in der Sicherheitspolitik und wie kann man die dekonstruieren. Und ich hatte dann einen Artikel geschrieben, der sich mit der Rolle des Westens beschäftigt hat. Und da hatte ich dann die These aufgestellt, komplexe Krisendynamiken können sich aufschaukeln, Kettenreaktionen auslösen und Kipppunkte überschreiten. Die Lage erinnert an die Umbrüche vor 100 Jahren. mit Erstem Weltkrieg, spanischer Grippe, Weltwirtschaftskrise und Faschismus, der zum Zweiten Weltkrieg führte. Hinzu kommen heute die Umwelt- und die Klimakrise. Die genannten Trends haben das Potenzial zur Zeitenwende. Also ich hatte den Begriff Zeitenwende. Das letzte Kapitel hieß übrigens Zeitenwende in dem Artikel. Das war 4 Monate, bevor unser Kanzler diesen Begriff benutzt hat. Wir erleben eine Welt im Umbruch, in der sich entscheidet, ob das alte System des fossilen Kapitalismus die Welt in eine Katastrophe stürzt oder ob sich intelligentere Alternativen durchsetzen. Leider haben sich bislang die allen intelligenteren Alternativen noch nicht durchgesetzt. Vielleicht, weil wir auch zu sehr auf künstliche Intelligenz setzen. Aber es gab dann noch einen Vorschlag, statt die Erde als Kampfplatz zu behandeln und die Selbstzerstörung der Menschheit zu riskieren, wäre es konstruktiver, Bausteine für eine lebensfähige Welt, viable world ist das englische Wort, zu entwickeln. Erneuerbare Energien für alle, ökologischer Fußabdruck innerhalb ökologischer Grenzen, sauberer Wohlstand für alle und Kohabitation der Nationalstaaten, also zusammen wohnen oder zusammenleben der Nationalstaaten in einer Weltinnenpolitik. Und für die EU wäre es besser, der Friedenslogik als der Sicherheitslogik zu folgen. Sie wissen alle, was dann passiert ist. 4 Monate später kam der Angriffskrieg und seitdem folgt die EU weder der Friedenslogik noch der Sicherheitslogik, sondern der Kriegslogik. Und das ist eine Logik der permanenten Eskalation. Gut, in dem Artikel in den Blättern für deutsche internationale Politik hatte ich auch diese fossilen nuklearen Risiken im Ukraine-Krieg untersucht, in die Sicherheitsrisiken, aber auch die Möglichkeiten einer Zeitenwende für Abrüstung als Gegenmodell zu der Zeitenwende für Aufrüstung und eine Zeitenwende für Klimaschutz und nachhaltigen Frieden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass wir nicht eine Zeitenwende für Aufrüstung haben, sondern eine Zeitenwende für Abrüstung und Frieden. Und da möchte ich ein bisschen noch auf diesen Artikel mit Daniela Pastors verweisen, die auch hier eingeladen worden ist, aber leider nicht konnte. Da hatten wir diesen Artikel zusammengeschrieben. Das war auch vor dem Krieg geschrieben worden. Im Wesentlichen: Frieden verbessert das Klima. Zivile Konfliktbearbeitung als Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation. Und da werden die Möglichkeiten der zivilen Konfliktbearbeitung auch im Umweltbereich untersucht. Denn also zivile Konfliktbearbeitung, da geht es ja um zivile Mittel der Konfliktlösung, zum Beispiel Mediation und Schlichtung oder den Ausgleich zwischen Täterinnen und Opfern oder runde Tische und Dialogforen und andere Formen von Gewaltprävention und Diplomatie, Peacebuilding und ziviles Peacekeeping. Es gibt da auch in Deutschland eine ganze Reihe von erfolgreichen Beispielen für zivile Konfliktbearbeitung. Sie können sich gerne informieren auf den entsprechenden Webseiten, wie das zum Beispiel auf kommunaler Ebene möglich sein kann, solche Konflikte, wie sie auch im Rahmen der Energiewende ja üblich sind, zu bearbeiten und Städte und Gemeinden dabei zu unterstützen, Konfliktpotenziale zu entschärfen, Transformationsprozesse konstruktiv zu gestalten und die Zusammenarbeit verschiedener Parteien zu fördern. Es gibt dann auch zivile Konfliktbearbeitung im Ausland. Es gibt den zivilen Friedensdienst etwa, ein Programm zur Friedensförderung und Gewaltprävention in Krisen- und Konfliktlösungen und Instrumente etwa zur Menschenrechtsbeobachtung, auch für Moderation und Dialoge, Friedensbildung, konfliktsensibler Journalismus. Ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt fragen, wer von Ihnen meint, dass in unserem Land es einen konfliktsensiblen Journalismus gibt. Aber ich will es jetzt lieber nicht tun, denn es gibt ja auch sehr verschiedene Ansätze in den Medien. Die kommen nur nicht unbedingt immer in den Talkshows vor. Ich denke, wir müssen halt auch mit den Medien zusammenarbeiten, die das Friedensthema, auch das Umweltthema noch nicht ganz aufgegeben haben. Ich denke mal, es ist wichtig, hier auch gemeinsame Projekte anzustoßen für Konflikt- und Kontextanalysen, um diese Transformation bei Frieden und Nachhaltigkeit in Gang zu kommen. Es gibt hier eine Vielfalt ziviler Instrumente der Konfliktbearbeitung. Und das Wichtige ist, man muss den Prozess in den Blick nehmen und nicht unbedingt den Zustand der Welt. Man muss das dynamisch sehen, auf Veränderung gerichtet sehen, in welche Richtung kann man das verändern. Denn Transformation ist ja Veränderung und nicht Bewahrung des Bestehenden. Es gibt ja eine Philosophie der zivilen Konfliktbearbeitung, wo es eben darum geht, auch die Ungerechtigkeiten in den Blick zu nehmen und ja, auch anzustreben, Klimapolitik zur Friedenspolitik zu machen und umgekehrt. Die Machtfrage spielt natürlich eine erhebliche Rolle. Ja, ist klar, dass man mehr Macht hat, wenn man an den Schalthebeln von Regierungen oder Konzernzentralen sitzt, aber auch die Bevölkerung hat natürlich doppelten Einfluss, doppelte Macht. Was ist das? Zum einen natürlich über die Wahl, auf den politischen Einfluss. Das zweite ist über den Konsum. Das dritte die Produktion, wo wir auch alle teilnehmen. Nur haben wir das vielleicht alle noch nicht erkannt, was unsere Macht als Bevölkerung eigentlich ist. Und natürlich versuchen natürlich die, die an den Hebeln der Macht sind, auch ihren Einfluss zu nutzen, um die Bevölkerung in einer bestimmten Richtung zu beeinflussen. Also die Machtfrage darf man dabei nicht vergessen. Und ich denke mal, philosophisch könnte ich jetzt noch viel mehr sagen zu dem Zusammenhang zum Beispiel nachhaltige Entwicklung. Kann man auch als erhaltende Entfaltung ansehen. Das ist eine andere Variante dieses Begriffs. Und es geht ja letztlich für uns alle darum, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und welches Wort steckt in Befriedigung drin? Frieden. Da sehen Sie doch unmittelbar den Zusammenhang zwischen Frieden und unserer Zufriedenheit. Ja, und dass wir oft gar nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, weil unser Konsum alleine uns ja nicht unbedingt glücklich macht. Ja. Es ist vielleicht das Zusammenwirken, das Zusammenleben der Menschen viel wichtiger für die Zufriedenheit. Ich glaube, ich muss jetzt langsam zum Ende kommen. Ich denke mal, dass es historisch gesehen leider schon viele Verbindungen zwischen dem Friedenskonzept und dem Nachhaltigkeitskonzept gibt, die hier gestärkt werden können. Und ich denke mal, die können wir in Richtung der zivilen Konfliktbearbeitung weiter verfolgen. Wichtig ist, dass es nicht nur einen Frieden gibt und nicht nur einen Weg zum Frieden, sondern viele. Und die Vielfalt der Friedensbegriffe und der Friedenswege ist, glaube ich, hier wichtig. Man nennt das auch Konzept der vielen Frieden. Und es gibt auch nicht nur eine Transformation, sondern verschiedene Transformationen, die sich gegenseitig verstärken können. Denn es geht ja letztlich darum, eine Erhaltung und Entfaltung des Lebens hinzubekommen und diese positiven Verbindungen im Frieden mit der Natur, zwischen Frieden, Nachhaltigkeit, Entwicklung oder zwischen Erhaltung, Entfaltung und Gestaltung. Dieser drei Begriffe. Und in der Mitte stehen einige Zielbegriffe, die oft verwendet werden in dem Kontext, zum Beispiel Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, Transformation und Zusammenleben, die in der Politik implementiert werden können. Das sind erstmal abstrakte, philosophische Begriffe, aber es geht ja immer auch um die Frage, wie Werte und Interessen zusammengebracht werden können. Das ist ja eine große Herausforderung. Da kann ich auch verweisen auf Arbeiten etwa von Klaus Meyer-Abig. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Ein Philosoph, der schon in den 80er Jahren geschrieben hat, wir brauchen einen Frieden mit der Natur. Und hat da zumindest zwei Bücher zugeschrieben, wie wir zum Frieden mit der Natur kommen. Und ähnliche hat Karl Friedrich von Weizsäcker auch in den 80er Jahren schon gesagt. Es gibt keinen Frieden zwischen den Menschen ohne Frieden mit der Natur. Und es gibt keinen Frieden mit der Natur ohne Frieden zwischen den Menschen. Und das möchte ich jetzt mal als abschließende Anregung in den Raum werfen und vielleicht dann auch Diskussionen anstoßen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Jürgen Schäffran war das, Physiker und Professor für Klimawandel und Sicherheit, mit einem Vortrag dazu, wie Frieden das Klima verbessern könnte. Seine wichtigsten Quellen, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes und auf unserer Seite. Ja, und das war jetzt viel Stoff zum Grübeln. Aber bevor ich euch jetzt euren Gedanken überlasse, wollte ich noch eine Einladung loswerden und vielleicht auch ein Geschenk an jemanden von euch. Der Hörsaal macht mit beim Beats and Bones Podcast Festival. Das ist ein Wissenschafts-Podcast-Festival. Und da gibt es vieles zu entdecken, unter anderem eben auch einen kleinen Live-Hörsaal. Wann? Am 22. September 2023 ab 19 Uhr, ein Freitag ist das. Wo? Im Naturkundemuseum in Berlin. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut nach auf www.aufdieohren.de, da gibt es auch Karten. Aber Karten gibt es auch hier. Wir verschenken jede Woche zwei davon. Schreibt uns eine Mail mit eurem Namen an mail@deutschlandfunknova.de. Ja, und vielleicht habt ihr dann bald zwei im Postfach. Ob geschenkt oder gekauft, wir freuen uns sehr auf euch. Kommt vorbei. Ich sage Tschüss für heute. Katrin Ohlendorf ist mein Name. In der nächsten Folge übernimmt Sibylle Salewski hier wieder das Ruder. Und wenn ich das richtig gelesen habe eben, dann geht es bei ihr dann ums Ausmisten unter anderem. Ja, das sollte ich mir dringend anhören. Ist schon im Kalender notiert. Ja, vielleicht seid ihr da ja auch Kandidaten für. Macht's gut, bis dann und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.